Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Eine FA-18 prallt in eine Felswand bei Alpnach.
Die Bilder vor Ort lassen leider das Schlimmste vermuten bezüglich Pilot und Passagier,
sagt Armeechef André Blattmann. Wir fassen die ersten Erkenntnisse zusammen. Dann, der Papst der Armen suspendiert den reichen Bischof von Limburg. Der schwarze Schmutzli sorgt in Holland für Aufregung und in Tschechien kämpft man mit einem schwarzen Klischee gegen Korruption. Und er ist aus Protest gegen die Politik der Europäischen Zentralbank zurückgetreten und trotzdem kommt der frühere EZB-Volkswirt Jürgen Stark zum Schluss.
Wir sind nach wie vor mitten in der Krise, auch wenn sie im Augenblick augenscheinlich eine Pause einlegt. Und deshalb ist es verfrüht, so leid es mir tut, das zu sagen, über einen Exit von Seiten der EZB nachzudenken.
Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Im Moment läuft die Pressekonferenz über den Absturz eines FA-18-Kampfflugzeuges bei Alpnach. Über den Zwischenstand der Erkenntnisse Philipp Burkhardt.
Zwei Flugzeuge des Typs FA-18 seien um 13.35 Uhr auf dem Flugplatz von Meiringen im Berner Oberland zu einer Trainingsmission gestartet, hat Luftwaffenchef Aldo Schellenberg erklärt. Geplant gewesen sei ein Training im Luftpolizeidienst und anschließend ein Luftkampftraining der beiden Flugzeuge gegeneinander. In der Gegend Alpnach im Kanton Obwalden hätten die beiden Jets eine Umkehrkurve eingeleitet.
Ein Flugzeug hat die Umkehrkurve nicht fertig geflogen und ist nach Instrumentenflugregeln gestiegen. Dieses Flugzeug, der Einsitzer, ist um 14.21 Uhr in Meiringen gelandet.
Das andere Flugzeug hingegen, ein Zweisitzer mit einem Piloten und einem Passagier, sei an der Flanke des Bergs Lopper bei Alpnach-Start zerschellt. Über die Ursache gibt es laut dem Luftwaffenchef noch keine gesicherten Informationen.
Insbesondere wissen wir nicht, ob der Schleudersitz betätigt wurde oder nicht.
Über das Schicksal der beiden Insassen sei zur Stunde nichts bekannt, erklärt ein betroffener Armeechef André Blattmann. Die Bilder vor Ort ließen leider das Schlimmste befürchten.
Wir können nicht zuversichtlich sein.
Die Wetterprognosen, betont Luftwaffenchef Schellenberg, hätten die Durchführung der geplanten Mission erlaubt. Der Pilot habe vor dem Unglück keinen Notruf abgesetzt. Polizei, Sanität und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Trümmer der Maschine sind laut Schellenberg weit verstreut. Die Bahnlinie zwischen Hergiswil und Alpnachdorf ist wegen der Löscharbeiten unterbrochen, ebenso die Hauptstraße zwischen Stanzstaat und Alpnachstaat. Auf dem Alpnachsee ist eine Ölsperre errichtet worden. Beim heutigen Unglück handelt es sich bereits um den zweiten Absturz eines FA-18 in der Schweiz. Der erste hat sich im April 1998 in Crans-Montana ereignet. Dabei sind beide Piloten ums Leben gekommen. Insgesamt verfügt die Luftwaffe nun noch über 32 FA-18-Flugzeuge. Der Kaufpreis eines FA-18 bei der Beschaffung hat etwas über 100 Millionen Franken betragen.
Philipp Burkhardt. Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Pascal Schmitz.
Der Bundesrat unterstützt die Volksinitiative der CVP zur Abschaffung der sogenannten Heiratsstrafe. Demnach sollen verheiratete Paare bei den Steuern nicht mehr schlechter fahren als Konkubinatspaare. Für die Umsetzung der Initiative seien verschiedene Modelle möglich, schreibt der Bundesrat in der Botschaft ans Parlament. Je nach Modell gäbe es bei der direkten Bundessteuer zwischen 1 und 2,3 Milliarden weniger Einnahmen. Abgelehnt hat der Bundesrat aber eine andere Volksinitiative der CVP. Kinder- und Ausbildungszulagen sollen weiter besteuert werden, findet die Landesregierung. Martin Dahinden, heute Chef der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, soll im nächsten Sommer Botschafter der Schweiz in Washington werden. Das berichtet das Fernsehen der französischen Schweiz und beruft sich auf verschiedene, nicht genannte Quellen. Das Einverständnis der USA fehle aber noch, weshalb es noch keine offizielle Mitteilung gebe. Das Außendepartement kommentiert die Meldung bisher nicht. Unternehmen, die sich in wirtschaftlich schwachen Regionen niederlassen, sollen nicht mehr von sehr hohen Steuererleichterungen profitieren können. Der Bundesrat will eine Obergrenze für solche Steuererleichterungen einführen. Zudem soll auch die Raumplanung entscheidend sein, wenn eine Region Steuererleichterungen anbieten will. Heute ist entscheidend, wie strukturschwach eine Region ist. Regionale Zentren können mit der neuen Regel Steuererleichterungen erlassen. Hingegen dürften abgelegene Gebiete keine Steuererleichterungen mehr anbieten. Der Bundesrat hat das Wirtschaftsdepartement beauftragt, eine Gesetzesänderung dazu vorzubereiten. Papst Franziskus hat eine erste Entscheidung zur Leitung des deutschen Bistums Limburg getroffen. Bischof Thebats van Elst wird vorerst beurlaubt, bis der Prüfungsbericht über den Umbau des Bischofssitzes vorliegt. Die Baukosten werden auf 31 Millionen Euro geschätzt. Geplant waren 5 Millionen. Während der Abwesenheit des Bischofs übernimmt ein Generalvikar die Amtsgeschäfte. Das EU-Parlament will das sogenannte SWIFT-Abkommen mit den USA aussetzen. Der Vertrag erlaubt US-Fahndern bei Terrorverdacht auf die Kontodaten des europäischen Finanzdienstleisters SWIFT zuzugreifen. Im Zusammenhang mit der Affäre Snowden und den Spionageaktivitäten des US-Geheimdienstes NSA soll nun abgeklärt werden, ob sich die USA illegal Zugang zu Bankdaten verschafft haben. Mit der Aussetzung des SWIFT-Abkommens müsste auch die EU-Kommission einverstanden sein. Sie hat aber noch keinen Entscheid getroffen. Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi muss sich in einem weiteren Fall vor Gericht verantworten, diesmal wegen Bestechung eines Parlamentariers. Ein Gericht in Neapel hat entschieden, dass der Prozess im Februar beginnen soll. Die Anklage wirft Berlusconi vor, er habe 2006 einen linken Parlamentarier für einen Parteiwechsel bezahlt, um den damaligen Regierungschef Prodi zu stürzen. Der Parlamentarier ist bereits verurteilt. Indien und China haben einen Schritt aufeinander zugemacht in einem jahrzehntelangen Grenzkonflikt. In Peking haben die beiden Staaten ein Abkommen unterzeichnet, das die militärische Zusammenarbeit an der 4000 Kilometer langen gemeinsamen Grenze vorsieht. Damit sollen künftig Probleme vermieden werden. In der Vergangenheit waren immer wieder Armeeeinheiten ins jeweils andere Land eingedrungen. Der genaue Grenzverlauf ist noch nicht festgelegt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.215 Punkten unverändert. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.405 Punkten minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.22,98 gehandelt, der Dollar zu 89,26. Und das Wetter? Am Abend und in der Nacht lässt der Regen allmählich nach. Morgen liegt im Mittelland dann gebietsweise Nebel, sonst ist es ziemlich sonnig. Im Süden ist es wechselnd bewölkt und lokal noch nass. Es gibt 15 bis 19 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Der Entscheid des Papstes, den Bischof von Limburg zu suspendieren, aber nicht abzusetzen. Ein Kommentar. Schmutzige Politik, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Wahlen in Afghanistan und Drohnen über Pakistan. Rassismusvorwurf gegen die Tradition des Schmutzli, genannt Zwarte Piet in Holland.
Zwarte Piet sagt es all, die ist schwarz. Da können wir weinig aan veranderen.
Der Schwarze Peter ist schwarz, da können wir wenig ändern, sagt Hollands Regierungschef Rutte. Doch die UNO will intervenieren. Und Kubas zwei Währungen. Eine soll abgeschafft werden. Das ist wirtschaftlich heikel. Eigentlich lag der Fall doch ganz einfach. Der prunksüchtige Limburger Bischof Thebats van Elst mit seiner Residenz für 31 Millionen würde vom Papst dem Armen Franziskus I. seines Amtes enthoben werden. Doch der Papst hat den deutschen Bischof heute nur auf unbestimmte Zeit suspendiert. Und das war eine weise Entscheidung, findet Hans-Jörg Schulz.
Eine Auszeit für einen Bischof. Allzu oft kommt das nicht vor in der römisch-katholischen Weltkirche. Aber in diesem Fall ist es ein ebenso schneller wie weiser Beschluss des offenbar entscheidungsfreudigen Papstes Franziskus. Mit dem 53-jährigen Franz Peter Thebats van Elst zieht er eine Skandalfigur vorläufig aus der öffentlichen Schusslinie und er verdonnert gleichzeitig einen Kirchenmann, der dem öffentlichen Ansehen seiner Kirche enormen Schaden zugefügt hat, zu einer Art Bußschweigen. Die prunkvolle Renovierung des Limburger Bischofssitzes, die berühmte Badewanne für 15.000 Euro oder das schicke Schwimmbad für 200.000 Euro. Sie sind ja nicht der eigentliche Stein des Anstoßes. Sie zeigen vielmehr das Doppelgesicht einer sehr reichen Kirche, die Wasser predigt und Wein trinkt. Die katholische Kirche in Deutschland ist der größte Grundbesitzer des Landes mit einem geschätzten Vermögen von über 250 Milliarden Euro. Ihr gehören ehrfurchtgebietende Dome, weltberühmte Kunstwerke und Weinberge. Ihre Bischöfe haben das Salär eines Staatssekretärs und sie fahren Dienstwagen wie ein deutscher Minister. Das ist alles zwar schon lange so, wurde aber durch die Affäre von Limburg den Kirchensteuerzahlern jetzt von den Medien noch einmal in aller Ausführlichkeit vorgeführt. Und da passte eine Figur wie Thebarts von Elst, ein Bischof, der zum Armenbesuch nach Indien erster Klasse fliegt, genau ins Bild. Neben seiner Prunksucht hatte sich der Bischof auch durch seine Unbarmherzigkeit hervorgetan. Einen Dekan setzte er ab, weil der eine Segnungsfeier für ein gleichgeschlechtliches Paar mitgestaltete. Jegliche Beratung von Frauen, die mit ihrer Schwangerschaft in Konflikt geraten sind, ließ er unterbinden. Pech für Thebarts van Elst, dass mit Franziskus im März ein Theologe Papst wurde, der zwei neue Schwerpunkte setzt. Er möchte für mehr Barmherzigkeit im Umgang mit Minderheiten sorgen und er möchte eine arme Kirche für die Armen sein. Dass Franziskus nun den Mann aus Limburg nicht sofort seines Amtes entbindet, ist nur fair. Letzte Woche wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, die die ganze Verschwendung rund um den Bischofssitz untersuchen soll. Deren Bericht muss nun genauso abgewartet werden wie die Entscheidung über eine Anzeige der Hamburger Staatsanwaltschaft gegen den Bischof. Die Zwangspause für Thebarts van Elst bietet nun die Chance, wegzukommen von der skandalträchtigen Person und grundsätzliche Fragen an die katholische Kirche zu stellen. Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz. Wie haltet ihr's mit Wasser und Wein? Warum legt ihr eure Vermögensverhältnisse nicht offen? Vor allem aber entspricht ihr dem Auftrag des Papstes, eine arme Kirche für die Armen zu werden?
Der Kommentar von Hans-Jörg Schulz. Wer schmutzige Hände hat, wer für Kriegsverbrechen verurteilt worden ist, soll im nächsten April nicht für die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan antreten dürfen. Das hat die Afghanistan-Wahlkommission beschlossen. In der Praxis, die nichts mit der Theorie zu tun hat, wurde gestern die einzige Frau von den Wahlen ausgeschlossen. Und zugelassen sind nur ehemalige Kriegsfürsten oder solche, die sich zwar nicht selbst die Hände schmutzig gemacht haben, sich aber mit Mitstreitern umgeben, die blutige Hände haben. Aussichtsreicher Kandidat der Opposition ist Abdullah Abdullah. Karin Wenger hat ihn in Kabul getroffen.
Vor Abdullah Abdullahs geräumigem Büro mit den Ledersofas und Wandgemälden ist die Schlange der Bittsteller lang. Eben hat eine Delegation von Dorfältesten das Büro des Politikers verlassen. Die Männer hätten ihn aufgefordert, ehrlich zu sein, sagt Abdullah Abdullah.
They say that be honest with us. That was one single demand. We expect you to be honest with us. Because they were given lots of promises, but nothing happened.
Man hat ihnen viel versprochen, einen Damm etwa zur Stromproduktion, aber dann ist nichts passiert. In anderen Gebieten wollte die Regierung Schulen oder Straßen bauen und tat es dann doch nicht. Alle, die zu mir kommen, fordern Sicherheit und alle sprechen von Korruption und Ungerechtigkeit. Viele Afghanen setzen bereits jetzt ein halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen auf Abdullah Abdullah. Der 53-jährige Arzt mit dem kurzgestutzten weißen Bart trägt eine schwarze Lederjacke und einen weiß gepunkteten Seidenschal über einem traditionellen Gewand. Er war ein enger Vertrauter von Ahmed Shah Massoud, dem Anführer der Nordallianz, die gegen die Taliban gekämpft hatte und in diesem Kampf vom Westen unterstützt worden war. Massoud wurde 2001 ermordet. Sein Weggefährte Abdullah Abdullah wurde zu einer wichtigen politischen Stimme. Jahrelang war er Außenminister, bis er sich mit Präsident Hamid Karzai überwarf. Seither führte er die stärkste Oppositionspartei an. Der Hass auf die Taliban ist geblieben. Mit ihnen hat er noch manche Rechnung offen, genauso wie mit Präsident Karzai. Denn nicht vergessen ist der Wahlbetrug bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2009. Damals verlor Abdullah Abdullah gegen Karzai. Der hatte laut einer Kommission der Vereinten Nationen über 1 Million Stimmen zu seinen Gunsten gefälscht. Abdullah Abdullah will sich in seinem Wahlkampf deshalb für 2 Dinge stark machen.
Rule of law, fighting corruption.
Rechtsstaatlichkeit und den Kampf gegen Korruption. Wenn wir weiterhin solch krasse Korruption und keine Rechtsstaatlichkeit haben, dann hat dieses Land keine Zukunft. Es wird keine wirtschaftliche Entwicklung, keine Entwicklung überhaupt geben. Bei den Wahlen in Afghanistan gehe es jedoch weder um Wahlprogramme noch um Parteien, sagt Kate Clark vom Afghan Analyst Network, einer unabhängigen Denkfabrik in Kabul. In Afghanistan sind Persönlichkeiten wichtig, nicht Parteien. Die Macht ging 2001 von den Taliban an die alten Militärkommandanten über. Sie konnten ihre Strukturen und ihre Macht seither nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar ausbauen, mit dubiosen Geschäften und politischen Verbindungen. Um das höchste Amt zu erringen, brauchen sie jedoch noch etwas. Die richtige Ethnie. Oder besser gesagt, Vertreter der wichtigen Ethnien im Dreiergespann von Präsidentschaftskandidat und den 2 Vizepräsidenten. Zu diesem Zweck steigen deshalb jetzt auch alte Feinde miteinander politisch ins Bett. Zum Beispiel der Tadschiki Abdullah Abdullah und der Pashtune Mohammed Khan. Während der Präsidentschaftskandidat Abdullah Abdullah als politisch relativ sauber gilt und nie selbst gekämpft hat, gilt das nicht für Mohammed Khan. Er gehört der radikal-islamischen Hezb-e-Islami-Partei an. Ihr militärischer Flügel kämpft noch heute gegen die Regierung. Während des Bürgerkriegs war sie zudem eine von vielen Kriegsparteien, die Kabul in Schutt und Asche legten und Tausende von Menschen töteten. Um Abdullahs 2. Vizepräsidenten steht es nicht viel besser. Mohammed Mohaqiq ist der Anführer der ethnischen Minderheitengruppe der Hazara. Er wurde von Menschenrechtsgruppen wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Zudem war er die treibende Kraft für ein Gesetz, das Vergewaltigungen in Ehen der Schia-Gemeinschaft legalisierte und Ehemännern erlaubte, ihren Frauen Nahrung und Geld zu entziehen, wenn diese ihnen den Geschlechtsverkehr verweigerten. Dass sich Abdullah Abdullah für solch dubiose Mitstreiter entschieden habe, sei beängstigend, sagt Heather Barr von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Kabul. Doch erstaunt ist sie nicht.
But it really does illustrate the extent to which human rights issues are ignored in this process.
Es zeigt, wie Menschenrechte in diesen Wahlen einfach ignoriert werden. Sie gelten als unwichtig im Vergleich zur Ethnie, der ein Kandidat angehört. Es gibt zwar inzwischen gute und fähige Technokraten, aber das sind Beamte ohne Machtbasis. Leider ist es heute in Afghanistan immer noch so, dass man ein Kriegsfürst sein muss, um Wahlen zu gewinnen oder zu kaufen. Die Wahlkommission hat angekündigt, dass alle Kandidaten ausgeschlossen würden, die wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt seien. Gut gemeint, aber nutzlos, sagt Sima Samar. Sie ist die Vorsitzende der unabhängigen Menschenrechtskommission in Kabul und Preisträgerin des alternativen Nobelpreises.
Because there were no justice for war crimes and crimes against humanity, there were no accountability for those who were accused of.
Es hat hier zu keinem Zeitpunkt eine Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegeben. Keiner hat sich für die Verbrechen des Bürgerkriegs vor der Justiz verantworten müssen. Niemand wurde verurteilt. Aber die Wähler können mit ihrer Stimme über diese Menschen urteilen. Die Frage ist nur, wen sie dann überhaupt wählen sollen. Schließlich versucht sich beinahe jeder Präsidentschaftskandidat mit dem einen oder anderen Kriegsfürsten die Macht im April zu sichern.
Sich die Hände schmutzig machen oder gar das eigene Leben riskieren wollen die Amerikaner nicht. Und deshalb setzen sie vor allem in Pakistan Drohnen ein, auch wenn das völkerrechtlich umstritten ist und Menschenrechtsorganisationen sogar von Kriegsverbrechen sprechen. Der neue pakistanische Premierminister Nawaz Sharif kritisierte den Einsatz der Drohnen bei seinem Besuch heute in Washington. Doch möglicherweise geht es ihm weniger um den Protest als darum, seine Hände in Unschuld zu waschen. Aus Washington, ARD-Korrespondent Ralf Sina.
Mindestens 300 Zivilisten wurden nach Recherchen von Menschenrechtsorganisationen allein in Pakistan getötet. und zwar seit dem Beginn der US-Drohnenangriffe 2004. Die Drohnenangriffe sind zu einer großen Irritation in unserem Verhältnis zu den USA geworden, betonte Pakistans Regierungschef Nawaz Sharif in Washington wenige Stunden vor dem heutigen Treffen mit US-Präsident Obama. Ich fordere deshalb ein Ende der amerikanischen Drohnenangriffe. Doch es wird kein Ende dieser ferngesteuerten Angriffe geben, nicht in Somalia und im Jemen und erst recht nicht in Pakistan. Denn hier steht die Sicherheit amerikanischer Truppen auf dem Spiel, die bis Ende nächsten Jahres aus Afghanistan durch pakistanische Transitstrecken abgezogen werden. Die US-Drohnenangriffe in Pakistan werden mindestens bis zum Ende des amerikanischen Truppenabzugs aus Afghanistan weitergehen, betont Pulitzer-Preisträger Mark Mazzetti von der New York Times. Mazzetti ist einer der führenden Drohnenexperten der USA und hat 2 Jahre lang den ferngesteuerten US-Antiterrorkrieg in Pakistan untersucht. Die Forderung des neuen pakistanischen Regierungschefs Sharif, die USA sollten ihre Drohnenangriffe einstellen, nimmt Mazzetti nicht sonderlich ernst. Privat hinter vorgehaltener Hand stimmt Sharif genauso wie seine Vorgänger den ferngesteuerten Tötungsaktionen zu. Denn die Amerikaner liquidieren auch Gegner der pakistanischen Regierung. Nach Mazzettis Recherchen gibt es einen regelrechten Drohnenwettkampf zwischen Amerikas Geheimdienst CIA und dem US-Verteidigungsministerium in Pakistan. Sowohl die CIA wie auch das Pentagon hätten jeweils ihre eigenen Tötungslisten für das Land erstellt, wobei die CIA in Pakistan mit Obamas Einverständnis ein besonderes Privileg genieße. In Pakistan hat die CIA die absolute Autorität, mit ihren Drohnen auf einzelne verdächtige Personen oder auf ganze Gruppen zu zielen, und zwar ohne vorher das Weiße Haus um Erlaubnis fragen zu müssen. Zwar behaupten Obama und sein Sprecher Jay Carney, die USA würden auch in Pakistan nur hochgradig Terrorverdächtige mit Hilfe von Drohnen töten. Die US-Regierung hat mehrfach unterstrichen, dass ihre Antiterrormaßnahmen außerordentlich vorsichtig ergriffen werden und in Übereinstimmung mit sämtlichen internationalen Gesetzen. Nach den Recherchen des Drohnenexperten Mark Mazzetti trifft die Behauptung der Obama-Regierung für Pakistan schlicht nicht zu. Denn dort töten CIA und Pentagon nicht nur gezielt hochrangige Al-Qaida- und Taliban-Mitglieder, sondern im Rahmen sogenannter Signature Strikes auch potenziell gefährliche Gruppen, die sich aus US-Sicht irgendwie verdächtig verhalten. Mit anderen Worten, die US-Kommandeure der Drohnenangriffe wissen gar nicht, wer die Opfer eigentlich sind. Es reicht, wenn die sich irgendwie merkwürdig benehmen und zum Beispiel versuchen, die pakistanisch-afghanische Grenze zu überqueren. Die Zahl der zivilen Opfer sind bei diesen Tötungen ganzer Gruppen durch sogenannte Signature Strikes zwangsläufig besonders hoch. Vor 2 Jahren hielt die CIA eine Zusammenkunft von 11 Stammesältesten fälschlicherweise für ein Al-Qaida-Treffen. Eine Drohne tötete alle Männer. Die Gefahr, dass mehr Menschen in den Drohneneinsatzgebieten radikalisiert als potenzielle Al-Qaida-Sympathisanten ausgeschaltet werden, ist groß. Und ebenso die Möglichkeit, dass eines Tages Staaten wie der Iran nach amerikanischem Vorbild Gegner per Fernsteuerung jagen, zum Beispiel auf dem Territorium der USA.
Jürgen Stark war bis 2012 Chefsvolkswirt der EZB. Und ist aus Protest gegen die expansive Geldpolitik, insbesondere wegen des Ankaufs von Staatsanleihen durch die EZB, aus dem Direktorium der Europäischen Zentralbank ausgetreten. Ich habe ihn gestern am Swiss Finance Forum in Zürich getroffen. Herr Stark, Sie sammeln Streichholzschachteln und haben schon ganze Regale gefüllt zu Hause. Das ist ja brandgefährlich, was Sie machen.
Keineswegs. Ich habe das immer unter Kontrolle.
Fast so gefährlich wie die Politik der EZB.
Ach nein, die Politik der EZB ist insoweit nicht gefährlich, ist nicht brandgefährlich. Die EZB tut nur in ihrer Politik Ähnliches wie andere Zentralbanken.
Vor knapp 2 Jahren sind Sie aus Protest als Chefsvolkswirt der EZB zurückgetreten. Hat Ihr Protest etwas gefruchtet?
Nun, ich musste ja zunächst mit mir selbst ins Reine kommen. Und ich glaube, das ist das, was zählt. Ich habe nur nicht erwartet, dass die Rettungsmanie, die Rettungspolitik in Europa sich grundlegend ändert. Man steht immer in dem Spannungsverhältnis Widerspruch intern oder Abwanderung. Daraus habe ich die Konsequenzen gezogen, letztlich auch als Protest gegenüber dem Faktum, dass Staatspapiere Italiens und Spaniens gekauft worden sind von der EZB.
Trotzdem beginnt man ja langsam darüber nachzudenken, wie kommt man von dieser Politik wieder weg?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe darauf keine konkrete Antwort. Denn mittlerweile sind sowohl die Finanzmärkte als auch Regierungen völlig abhängig geworden von den Operationen der Zentralbanken. Das heißt, die Liquidität, die Zentralbanken bereitstellen, haben die Märkte beruhigt. Aber die notwendigen Anpassungen, wie zum Beispiel in Europa, sind noch nicht so weit vorangegangen, dass man sagen kann, man kann ohne Probleme die Liquidität wieder abziehen. Wir hatten zunächst mit der quantitativen Lockerung durch die Federal Reserve Überschwappeffekte auch auf die Schwellenländer, dass heißes Geld in diese Länder geflossen ist. Es hat zu Verwerfungen dort geführt, zu Wechselkursverwerfungen, zu einer Aufwertung der dortigen Währungen. Und jetzt mit der Ankündigung, dass man diese Politik ändert, hat dies zum gegenläufigen Effekt geführt, Abfluss dieses heißen Geldes aus diesen Ländern. Und es sind damit plötzlich auch die strukturellen Schwächen dieser Schwellenländer wieder zutage getreten.
Sie haben von den Schwellenländern gesprochen und den Folgen für diese. Können Sie das ein bisschen konkretisieren, wie die bedroht sind?
Zunächst muss man sagen, dass die Weltwirtschaft getrieben wurde von dem Wachstum der Schwellenländer. Allerdings zeigt sich, dass der Zufluss von Kapital infolge der sehr expansiven Geldpolitik in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften zu Übertreibungen in manchen Marktsegmenten, zum Beispiel im Immobilienmarkt in China, geführt hat. Und dass man von Überhitzungserscheinungen gesprochen hat, also dass eine Entwicklung befördert wurde in den Schwellenländern, die nicht tragfähig war. Exakt im Grunde genommen ein Spiegelbild dessen, was wir in vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften bis 2007, 2008 gesehen haben. Übertreibungen, Exzesse, die korrigiert werden müssen. Und wir befinden uns möglicherweise jetzt auch in einem Korrekturprozess in den Schwellenländern. Und die Instrumente, die diese Schwellenländer zur Verfügung haben, sind sehr begrenzt, um dem entgegenzuwirken. Sie sind begrenzt in dem Sinne, dass man ja einen Protektionismus auch in Zukunft vermeiden will, aber Kapitalverkehrskontrollen sind wieder salonfähig und das halte ich für einen Einstieg in eine Weiterung protektionistischer Maßnahmen, was schädlich ist für den Welthandel, was schädlich ist für die weltwirtschaftliche Entwicklung.
Wenn Sie jetzt Präsident der EZB wären und dieses Programm der unbegrenzten Aufkaufs von Staatsanleihen, die Niedrigzinspolitik, wie würden Sie so allmählich aus dieser Politik aussteigen, ohne dass es zu großen Turbulenzen käme? Wie würden Sie das angehen?
Wir sind nach wie vor mitten in der Krise, auch wenn sie im Augenblick augenscheinlich eine Pause einlegt. Und deshalb ist es verfrüht, so leid es mir tut, das zu sagen, über einen Exit von Seiten der EZB nachzudenken.
Wenn man die Arbeitslosenzahlen nimmt, hat man schon in gewissen Volkswirtschaften ähnliche Situationen in den 30er Jahren. Trotzdem kann man die Lage ja nicht vergleichen. Ist das einfach, weil das soziale Netz viel besser ist, oder warum ist es viel ruhiger in Europa, als man eigentlich denken würde?
Wir haben in Spanien und Griechenland Arbeitslosenquoten haben, die über 25-26% liegen. Aber das ist im Vergleich zu vor 20 Jahren nicht überraschend. Vor 20 Jahren hatte Spanien eine ähnlich hohe Arbeitslosenquote. Das heißt, es hat sich in der Zwischenzeit, in den beiden Jahrzehnten, wenig am Arbeitsmarkt geändert und wurde zwischenzeitlich nur durch den Immobilienboom überlagert. Warum gerade in Spanien eine relative Ruhe herrscht, hängt auch mit den noch funktionierenden Familienstrukturen zusammen. Das heißt, die Arbeitslosen werden aufgefangen durch die Großfamilie, zumindest für eine bestimmte Zeit. Das war in der Vergangenheit so und ist wohl auch in der Gegenwart noch so.
Glauben Sie, es kommt zu einem Knall? Weil wenn man einfach nur die Zahlen anguckt, egal ob sie stimmen oder nicht, aber einfach Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, dann sind das ja irgendwie unglaubliche Zahlen.
Sie haben recht. Es sind aber erneut, muss ich sagen, die Versäumnisse der Vergangenheit. Und diese Probleme kann man nicht über Nacht lösen. Was die EZB tut, ist Zeit zu kaufen, damit die notwendigen Reformen in diesen Ländern Platz greifen können. Aber das Zeitkaufen durch die EZB wird nicht genutzt in den Ländern. Ich komme zu dem Ergebnis, dass manche Länder des Eurogebietes unwillig sind, Reformen durchzuführen oder unfähig sind, Reformen durchzuführen. Die Unwilligkeit stelle ich fest in Frankreich, die Unfähigkeit stelle ich fest in Italien.
gibt's halt einfach zwei Welten, eine germanisch-skandinavische und eine lateinische, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben von Wirtschaft. Das geht halt einfach vielleicht nicht zusammen kulturell.
Ich mag diese Unterscheidung Nord-Süd nicht, denn da kommen wir sehr rasch zu der Diskussion Nordeuro und Südeuro, die ich politisch für nicht akzeptabel und auch ökonomisch für nicht akzeptabel halte.
Aber ist es vielleicht eine Realität?
Wir haben kulturelle Unterschiede, ohne jeden Zweifel. Und wir sind davon ausgegangen, mit dem Start der Währungsunion, mit der Einführung des Euro, dass wir eine gemeinsame Kultur haben, eine Stabilitätskultur. Denn diese Wirtschafts- und Währungsunion ist ja konzipiert nach dem, ich muss es deutlich sagen, deutschen Modell, nach dem Modell der Bundesbank, auch mit dem prioritären Ziel, das die EZB verfolgen soll, nämlich Preisstabilität zu garantieren. Das hat in den ersten Jahren funktioniert, ohne jeden Zweifel, aber die Krise eskalierend dann 2010, als das Eurogebiet das Epizentrum der Krise in der westlichen Welt geworden ist, hat gezeigt, dass wir sehr unterschiedliche Strukturen haben, sehr unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen. Und es spielen erneut nationale Interessen eine Rolle. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, die Vergemeinschaftung der Einheitlichkeit der Geldpolitik in einem so heterogenen Wirtschaftsraum wird sehr, sehr schwierig durchzuhalten.
Jürgen Stark war bis 2012 Chefvolkswirt der EZB. Und damit ist es 18.31 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit dem Swarten Piet, das ist der Schmutzli in den Niederlanden. Kubas Währungen und 94% der Tschechen, also fast allen, die ihre Regierung für korrupt halten. Blanker Rassismus oder alte Tradition. In den Niederlanden scheiden sich die Geister, wenn es um die Schmutzlis, die Gehilfen des Nikolaus geht. Viele dunkelhäutige Immigranten sehen in den schwarz geschminkten Weißen eine Referenz an die Sklavenzeit. Nun hat sich sogar die UNO in die hitzig geführte Debatte eingemischt. Aus Amsterdam, Elsbeth Gucker.
Der niederländische Sammy Klaus heißt Sinterklaas und er kommt mit seinen vielen Knechten, den Schwarte Pieter, bereits im November ins Land. Deshalb beginnt die alljährliche Diskussion über Sinn und Unsinn der pechschwarz angemalten Schwarzen Peter, meist schon, wenn die Blätter von den Bäumen fallen. Heuer wird diese Diskussion besonders hitzig geführt, im Radio, in den Zeitungen und im Fernsehen.
Es sitzt eine strukturelle Ungleichheit in. 100 Jahre geleden dachten witte Menschen in Europa, dass schwarze Apen waren, das Kolonialismus.
Premra de Kistun spricht von einer strukturellen Ungleichheit. Vor 100 Jahren dachten die Weißen in Europa, dass schwarze Affen sind. Dem sagt man Kolonialismus. Daran hat sich bis heute nichts verändert. Der weiße Sinterklaas sitzt hoch zu Ross und die Swarte Pieter hüpfen dümmlich hinter ihm her, findet der dunkelhäutige Fernsehmacher und Anwalt aus Suriname. Kinsigario pflichtet ihm bei. Es kränke viele, dass die schwarz geschminkten Knechte bis heute immer noch bloß Hilfskräfte seien, sagt der Künstler mit Wurzeln aus den niederländischen Antillen.
De stem van de donkere mens of de donkere Nederlander in Nederland niet gehoord wordt, daar moet het aan gedaan worden. Al 80 jaar hebben we het over dit fenomeen.
Die Stimme der dunklen Niederländer müsse endlich gehört werden. Es sei höchste Zeit, diesen alten rassistischen Zopf abzuschneiden, fordert Kinsigario. Doch die meisten haben kein Verständnis für den Rassismusvorwurf. Innerhalb eines Tages haben 1 Million Menschen das Daumen-nach-oben-Zeichen auf einer Facebook-Seite für den Erhalt der Sankt-Nikolaus-Tradition angeklickt. Gegenüber ein paar hundert auf einer Seite dagegen. Sinterklaas ist hinter den Deichen viel wichtiger als Weihnachten. Die Ankunft des heiligen Mannes, der mit seiner Hundertschaft Swarte Pieter mit dem Dampfschiff aus Spanien kommt, wird im November jeweils live im Fernsehen übertragen. Ab dem Tag trifft man überall im Land auf Sinterklaas mit ihrem Gefolge von Swarte Pieter und stellen die Kinder abends einen Schuh vor die Türe, in den sie eine Zeichnung oder etwas anderes für Sinterklaas stecken. Am Morgen finden sie in den Schuhen Süßigkeiten. Das geht so bis zum 5. Dezember, dem offiziellen niederländischen Nikolaustag. Dann bringt Sinterklaas die großen Geschenke, wie in der Schweiz, an Weihnachten. Ob er das auch in Zukunft tun wird, ist ungewiss. Mittlerweile beschäftigt sich nämlich eine Arbeitsgruppe des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte mit der Frage, ob bei dieser Tradition, die auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, Rassismus im Spiel sei.
The working group cannot understand why it is that people in the Netherlands cannot see that this is a throwback to slavery and that in the 21st century this practice should stop.
Es sei unbegreiflich, weshalb in den Niederlanden nicht verstanden werde, dass dieser Volksbrauch ein Schritt zurück in die Sklaverei sei. Damit sollte im 21. Jahrhundert doch wirklich Schluss sein, sagte die jamaikanische Präsidentin der Arbeitsgruppe, Vereen Shepherd, im niederländischen Radio. Sie rief Premierminister Mark Rutte auf, dem St. Nikolausfest ein Ende zu bereiten. Doch dieser hatte bereits festgestellt:
Zwarte Piet sagt es all, die ist zwart. Dus da können wir weinig aan veranderen.
Der Zwarte Piet ist schwarz, daran können wir wenig verändern. Anfangs November, also noch bevor Sinterklaas ins Land reist, will die UNO entscheiden, ob das Nikolausfest in den Niederlanden abgeschafft werden muss oder nicht.
Elsbeth Gucker. Aus 2 mach 1. Kuba will seine Parallelwährung abschaffen. Statt den kubanischen und konvertiblen Peso soll es künftig nur noch eine Währung geben. Die Zusammenführung soll schrittweise erfolgen. Weitere Einzelheiten hat Regierungschef Raúl Castro noch nicht angekündigt. Aber er begibt sich mit seinem Plan auf Glatteis. Denn eine Währungsreform produziert Gewinner und Verlierer. Barbara Widmer.
Seit 19 Jahren kennt Kuba 2 Währungen. Staatsangestellte, und das ist die Mehrheit der Kubanerinnen und Kubaner, erhalten ihren Lohn in kubanischen Peso und kaufen damit rationierte Grundnahrungsmittel oder Kleider. Der Monatslohn beträgt umgerechnet bescheidene $25, sagt Bert Hoffmann, Leiter der Lateinamerika-Abteilung des Hamburger GIGA-Instituts.
Das reicht natürlich irgendwo hin. Man hat bestimmte Ausgaben weniger als woanders. Zum Beispiel Miete kostet fast nichts. Es gibt immer noch eine Nahrungsmittelkarte. Aber sobald Sie in den Marktbereich gehen müssen, sind $25 nichts.
Im Marktbereich, also in Touristenläden, auf dem Schwarzmarkt oder auf privaten Bauernmärkten, braucht es harte Währung. Dort gibt es begehrte westliche Konsumgüter, aber dort wird mit dem Peso Konvertible bezahlt. Heerscharen von Touristen bringen dieses Geld ins Land, aber für den Großteil der Bevölkerung ist es schwierig ranzukommen.
Die Mehrheit der Bevölkerung kriegt ihr normales Gehalt in kubanischen Pesos und versucht jenseits davon, über Grauzonenhandel, ich will es gar nicht mal Schwarzmarkt nennen, über dieses und jenes, über den Mangobaum im Garten, über Verkäufe von allem Möglichen, irgendwie an Hartwährung zu kommen.
Jetzt sollen der weiche und der harte Peso zusammengeführt werden. Am einfachsten passiert das über eine schrittweise Annäherung. Bert Hoffmann erwartet deshalb, dass die Regierung den harten Peso schwachreden bzw. den weichen hartreden wird. An der Währungsreform führe kein Weg vorbei, sagt Jan Amrit Poser, Chefökonom der Bank Chase Afra Sarasin.
Diese Reformen sind notwendig und sind überfällig. Insofern wird Kuba schon profitieren, aber es bedeutet natürlich auch, dass, wenn ein Schritt Sozialismus hier zurückgedreht wird, dass dann bestimmte Bevölkerungsschichten hier darunter auch sehr stark leiden können. Also es werden nicht alle davon profitieren.
Geht der Plan der Regierung auf und nähern sich der weiche und der harte Peso tatsächlich an, dann stehen die Besitzer des konvertiblen Peso auf der Verliererseite. Jedenfalls sollten sie es nicht rechtzeitig schaffen, ihre bislang harten Peso in Dollar oder andere Westwährungen zu tauschen. Dann müssen sie nämlich mit empfindlichen Verlusten rechnen. Die Währungsreform wird Unsicherheit, noch mehr Schwarzmarkt und Verzerrungen zur Folge haben. Aber sie sei unumgänglich, betont auch Bert Hoffmann vom GIGA-Institut.
Solange man diese 2 Währungen hat, sind alle Preissignale verzerrt. Und wenn die völlig verzerrt sind, weil der eine seinen Lohn in dem einen Peso empfängt und dem anderen bezahlen muss, ist das völlig verzerrt. Und das heißt, für Marktreform ist eigentlich eine Vereinheitlichung der Währung unverzichtbar und kommt eher spät.
Gelingt die Reform, kann sich die Situation für viele Kubanerinnen und Kubaner verbessern. Zumindest für diejenigen, die in Branchen oder Betrieben arbeiten, welche die Öffnung der kubanischen Wirtschaft überleben können. Zweifellos werden bei diesem Reformprozess aber auch viele auf der Verliererseite stehen bleiben.
Ein Künstler zeigt der tschechischen Regierung mit einer riesigen violetten Skulptur auf der Moldau in Prag den Stinkefinger. Und ein Schwarzer erklärt in einem Video einer jungen Bürgerbewegung, dass Tschechien korrupter sei als Botswana. Hintergrund: In Tschechien wird am Wochenende gewählt und das Video mit dem Botswaner soll mehr sein als ein Gag. Die Initianten wollen die tschechische Politik in die Pflicht nehmen. Wie, erklärt Mark Lehmann in Prag.
Ahoj Češi, víte, že tady máte víc korupce, než u nás Botswana.
Ein Mann aus Botswana erklärt den Tschechen, dass ihr Land viel korrupter ist als seins. In gebrochenem Tschechisch muntert er die Bewohner seines Gastlandes aber auf. Wenn es Botswana in der afrikanischen Hitze schaffe, die Korruption zu bekämpfen, dann werde dies doch wohl auch im kühlen Tschechien möglich sein. Das Video der Bürgeraktion Rekonstrukce Statu, Wiederaufbau des Staats, ist ein Renner im Internet. Es führt dem Betrachter vor Augen, wie die organisierte politische Korruption in Tschechien funktioniert.
Někteří podnikatelé, takzvaní kmotři, sponzorují některé politiky nebo politické strany.
Reiche Geschäftsleute, in der Umgangssprache Paten genannt, finanzieren Parteien oder einzelne Politiker und diese sorgen dafür, dass die lukrativen Staatsaufträge durch Minister und Spitzenbeamte wieder an die Paten vergeben werden. Ein ewiger Kreislauf.
Vypadá to, že chapadla korupce sahají skoro všude.
Korruption habe sich wie eine Kracke ausgebreitet und sei kaum unter Kontrolle zu bringen, so heißt es im Video. Tatsächlich belegt Tschechien in der Korruptionsrangliste von Transparency International den miserablen 54. Rang und ist damit deutlich hinter Botswana klassiert. Er habe aus dem Publikum viele schockierte Reaktionen erhalten, sagt der Videomacher Irshi Baudal.
They were shocked and I think it was good that the Botswana way shows that there is a solution.
Doch immerhin zeige das Beispiel Botswana, dass es Lösungen gebe, so Baudal, ein smarter 30er im engen Anzug und mit wasserstoffblonden Haaren. Es brauche nur den Willen dazu und die richtigen Instrumente. Die Aktion Rekonstrukce Statu hat deshalb 9 Gesetzesentwürfe formuliert, mit denen die Korruption wirksam bekämpft werden soll.
Třeba ty, které omezí černé financování stran a zavedou povinné zveřejňování smluv státu na internetu.
Zum Beispiel die Parteienfinanzierung transparent zu machen, alle staatlichen Verträge ins Internet zu stellen oder die Interessensbindungen der Politiker offenzulegen. Sämtliche rund 6000 Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt zu den Parlamentswahlen antreten, sollen erklären, ob sie im Falle einer Wahl dafür sorgen werden, die Entwürfe in richtige Gesetze umzuwandeln. Die Aktion wird ernst genommen. Etwa ein Drittel der Kandidierenden habe unterschrieben, sagt Irshi Baudal.
Politicians signed 9 laws and we will control whether they will vote for that.
Seine Gruppe wird im Laufe der kommenden Legislatur kontrollieren, ob sich die Abgeordneten auch wirklich an ihr Versprechen hielten und vor den nächsten Wahlen dann die Bevölkerung informieren, wer sich tatsächlich für eine griffigere Antikorruptionsgesetzgebung eingesetzt habe und wer nicht. Das Thema brennt den Leuten unter den Nägeln. Gemäß einer Umfrage halten 94% der Tschechen ihre Regierung für korrupt. Selber politisch aktiv werden, das wollen Baudal und seine Leute nicht. Beim Kampf gegen die Korruption sei es besser, die einflussreichen Kräfte zu beraten und kontrollieren. In der Rolle des Wachhunds habe seine Organisation mehr Einfluss, denn als Kleinpartei.
You have to decide whether you're a politician or watchdog. In some way, I have more power than if I would be only one small politician in one party.
Rekonstrukce Statu hat sich als Bewegung junger Politikinteressierter vor einem halben Jahr gebildet und in dieser Zeit schon eine beachtliche Bekanntheit erlangt. Doch Initiativen wie diese stoßen auch auf Kritik. Die Aktivisten meinten es sicher gut, sagt der Publizist Daniel Kaiser, Kommentator beim renommierten Prager Wochenmagazin Reflex. Nur leider fehle ihnen oft die Ausdauer.
Es sind zum Teil ehrliche Leute dabei, denen es wirklich um die Bekämpfung von Korruption geht. Ich würde dem eigentlich keine allzu große Rolle beimessen.
Irshi Baudal kann die Kritik teilweise nachvollziehen. Gerade junge Politaktivisten hätten oft wenig Geduld.
If you want to change things, you have to be clever, you have to wait for your time.
Wer etwas verändern wolle, müsse clever agieren und auf den richtigen Moment warten. Beim ersten Rückschlag aufzugeben, sei nicht zielführend. Rekonstrukce Statu will nicht auf halbem Weg stecken bleiben. Die Bewegung stellt sich auf eine langwierige Arbeit ein. Korruptionsbekämpfung gehe nicht von selbst, meint im Video auch der Mann aus Botswana und zitiert ein tschechisches Sprichwort.
Bez práce ne koláče.
Ohne Arbeit keinen Kuchen, sagt er und empfiehlt den Tschechen, dran zu bleiben. Ansonsten bleibe nur die Emigration nach Botswana.
Anebo můžete emigrovat k nám do Botswany.
Aus Prag, Mark Lehmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Thomas Akkola. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF.
Mehr Informationen und Podcasts auf sf.ch/news.